Gleich geht's los mit dem Bilanzbriefing, präsentiert von CornerTrader, der digitalen All-in-One-Banklösung für Ihre Investments.
Bilanzbriefing mit Dirk Schütz.
In diesen Wochen werden sie wieder im Übermaß gehalten. Präsidenten reden an Generalversammlungen. Dass man so wenig davon hört, ist meistens gut so. Neuigkeitswert, Sprachfertigkeit und Unterhaltungskunst sind bestenfalls in Spurenelementen zu finden. Manchmal lohnt es sich aber doch, genauer hinzuhören. Unausweichlich könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald werden, verkündete der US-Präsident Colm Kelleher letzte Woche vor den Aktionären in Basel. Was er damit meinte, zeigen wir in der Titelstory unserer neuen Ausgabe. In der zähen Kapitaldebatte kommt eines viel zu kurz. Die Eigentümer der Bank sind längst Ausländer. Gegen 80% der Aktien liegen in den fremden Händen der globalen Kapitalverschieber von BlackRock bis Vanguard. Und hier ist der Unmut groß. Sie sind massiv verärgert über das extreme Vorgehen des Bundesrats, das den Wert ihres Investments drückt. Ihre Optik ist unmissverständlich, ein Wegzug nach New York würde massiven Aktionärswert freisetzen. Keller sucht das Bestätigung ihrer harten Kante vom Mittwoch, wenn auch nicht in Maximalversion, verstärkt den Konflikt dann nur. Indem die anderen Bundesräte der Finanzministerin weitgehend folgen, betreiben sie das Gegenteil von Standortförderung. Zum Glück übernehmen jetzt die Parlamentarier. In der Wirtschaftskommission des Ständerats hat sich bereits das gesamte bürgerliche Lager mit Etlin, Mitte, Salzmann, SVP und selbst Burkhardt aus der KKS-Partei FDP gegen die Finanzministerin gestellt. Am 4. Mai geht die Debatte dort weiter. Der Bundesrat teilt aus mit Schaum vor dem Mund. Hoffen wir auf die Vernunft im Parlament. Crunchtime für die UBS. Ein anderer Präsident gab letzte Woche seinen Einstand im Generalversammlungsreigen und standesgemäß läutete er seine erste Rede mit einem NZZ-Interview am Vortag ein. Auffällig bei den Ausführungen des neuen Nestle-Präsidenten Pablo Isler, wie oft er seinen CEO Philipp Navratil erwähnte. Der operative Chef habe die Strategie vorgelegt, erfordere eine stärkere Leistungskultur und er verkörpere Unternehmensgeist zu 100%. Selten hat ein Präsident so von seinem CEO geschwärmt. Von dem einstigen Börsen-Highflyer steht ein Weg durch die Ebene. Nicht einmal die 80-Franken-Marke kann die Aktie länger halten. Worte reichen dann nicht, das weiß auch der Spanier. Zentral ist, dass wir kontinuierlich Volumenwachstum liefern, Quartal für Quartal, Jahr für Jahr. Dann wird der Kurs folgen, betonte der Mann, der den Textilriesen Inditex mit seiner Leuchtturmmarke Zara zum Benchmark der Bekleidungsindustrie gepusht hat. Gestern war da schon mal ein ordentlicher Tag. Die Zahlen vom ersten Quartal ließen den Sehnsuchtsparameter RIG, Real Internal Growth, um 1,2% steigen, wie Navratil zufrieden verkündete. Die große Fantasie ist weg, aber man hat das Gefühl, da wissen zwei Männer, was sie können und was sie wollen. Das war mal eine Boulevardzeile des Londoner Weltblatts. CEOs now have the permission to be the assholes they are, titelte die Financial Times über einen langen Artikel und zitierte eine Managementberaterin mit der These, dass der Berserker im Weißen Haus auch den Umgang in den Chefetagen verroht habe. Von der C-Suite bis zum Chef eines Kleinwarenladens fühlten sich viele Führungskräfte erleichtert, die Arschlöcher zu sein, die sie sind und immer waren. Wenn wir uns die doch eher gesitteten Schweizer Chefetagen anschauen, sind wenig Anzeichen für einen Beweis dieser These zu finden. Namen wollen wir keine nennen, aber die wenigen CEO, die sich schon immer als A-Loch gerierten, tun das weiterhin. Doch großen Zuwachs haben sie gemäß unseren Feldstudien nicht erhalten. Gewiss, dass die Vogue-ESG-Welle zu exzessiv war und abgeflaut ist, empfinden praktisch alle Chefs als Erleichterung. Aber sonst wirkt der erratische Trump eher abstoßend wie in der Politik, wo sich mittlerweile alle Rechtsaußenpolitiker von Farage, Le Pen, Meloni bis zu Weidel offen von ihm distanzieren, um keine Wähler zu verlieren. Die Alloch-These ist provokant. Sie stimmt nur nicht. Der Tag der Arbeit liegt nächste Woche besonders arbeitnehmerfreundlich auf einem Freitag. Mit besonderem Interesse verfolgen wir dazu die Diskussion in unserem wirtschaftlich zittrigen nördlichen Nachbarland, wo immer mehr Politiker tatsächlich eine Streichung des Feiertags zur Wirtschaftssteigerung fordern. Bringt das was? Die Ökonomen kommen mit findigen Rechnungen und errechnen den Wert der täglichen Wirtschaftsleistung, indem sie das BIP durch die Anzahl der Werktage teilen und mitteilen, dass die Leistung um diesen Wert steigen würde bei einer Streichung des Feiertags. Überzeugt uns das eher nicht. Wagen wir die These, dass der Feiertag auf einen Freitag fällt, ist Arbeitnehmer unfreundlich. Auch hier greifen wir zu empirischen Feldstudien, belegt durch den nie anzutreffenden Berufsstau am Freitagmorgen und die folgende Leere in so vielen Großraumbüros. Der Befund, die Regel, ab Freitag ab 1 macht jeder seins, greift seit Corona am letzten Werktag der Woche deutlich früher. Hochproduktiv bleiben wir natürlich trotzdem. Genießen wir den großen Feiertagsmonat Mai. Herzliche Grüße, ihr Dirk Schütz.
Bilanz Briefing.